herzlich willkommen bei Zufrieden, dein Podcast für Minimalismus, Capsule Wardrobe, ressourcenbewusstes Leben und Mama-Leben. Es gibt viele gute Gründe, sein Leben minimalistischer zu gestalten. Einige Gründe, die mir bei Social Media begegnet sind, haben sich für mich aber schlichtweg als Lügen herausgestellt. Auf welche Minimalismus-Lügen rund um Wäsche, Putzen und Konsum ich in den letzten Jahren gestoßen bin, erzähle ich euch in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß damit! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Zufrieden. Ich wollte heute mal mit dir über Minimalismuslügen sprechen. Und zwar wirst du auch in dieser Folge erfahren, wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Denn ich habe irgendwie festgestellt, dass ich mich auch an einer Stelle selbst belüge. Aber dazu erzähle ich dir später was. Vorab möchte ich nochmal sagen, ich spreche heute über Dinge, die sich für mich in meinem Leben als Lügen erwiesen haben. Aber was für mich eine Lüge ist, kann für jemand anderen eine Wahrheit sein. Also das heißt, ich möchte hier nicht pauschalieren, sagen, dass das überall oder bei jedem nicht so stimmt oder so zutreffend ist. Aber ich will euch einfach erzählen, wie sich Dinge, die vielleicht andere Minimalisten auf Social Media irgendwie so als gegeben hinstellen oder als selbstverständlich hinstellen, für mich denn doch irgendwie in meinem Leben so nicht stimmten und sich einfach als falsch erwiesen haben. Und am Anfang hatte ich immer gezweifelt, mache ich vielleicht irgendwas falsch, aber letztendlich habe ich dann die Aussage an sich hinterfragt. Und vielleicht hilft dir dadurch auch diese Folge dabei, auch Aussagen für dich zu hinterfragen und deinen Weg zu finden und zu gucken, was passt für dich, was trifft einfach auf dich nicht zu. Und vielleicht sind ja auch andere Sachen, die ich in diesem Podcast ganz unbewusst als Wahrheiten quasi dargestellt habe, für dich nicht zutreffen. Und ich gebe dir hier nochmal die Möglichkeit, für dich, wie gesagt, einfach zu hinterfragen. Und vielleicht teilst du aber auch einige der Erfahrungen, über die ich jetzt berichte. Fangen wir mal mit dem Thema Wäsche an. Und ich muss euch ehrlich sagen, das ist wirklich etwas, was ich noch nie verstanden habe. Fangen wir mal von vorne an. Ihr merkt, ich werde emotional bei diesem Thema. Ich erzähle auch gleich, warum. Schon bevor ich irgendwie auf der Reise zum Minimalismus war, habe ich ab und zu mal gehört in Podcasts, die jetzt nicht spezifisch nur um Minimalismus ging, aber auch und eben um Zeug zu reduzieren, dass sich damit auch die Wäsche reduziert. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich immer gefragt, wie soll das gehen? Wie um Himmels Willen geht es, dass man mit weniger Teilen auch weniger Wäsche hat? Und ich habe wirklich krampfhaft versucht, das herauszufinden, denn ich habe ein Rieseninteresse daran, weniger Wäsche zu haben. Für mich ist das Thema Wäsche, deswegen ist es auch so emotional aufgeladen, ein unfassbar großer Painpoint. Das liegt nicht daran, dass ich nicht, also die Tätigkeit an sich, Wäsche zu machen, also zu sortieren, die Waschmaschine zu programmieren, alles, was damit zu tun hat, die Wäsche wieder auszuräumen, aufzuhängen, abzuhängen, zusammenzulegen, in Schränke zu ordnen und so weiter. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, die Tätigkeiten. Also da finde ich jetzt zum Beispiel Putzen an sich, macht mir von den Tätigkeiten her noch weniger Spaß. Aber es ist einfach so viel. Also ich habe mal irgendwo gehört in einem YouTube-Video, da hat einer gesagt, Wäsche ist immer für dich da. Und tatsächlich habe ich irgendwie, das habe ich vor 2 Jahren oder sowas auf YouTube gehört, und dann habe ich dann neulich mal auf Instagram auch ein Reel gesehen. Da war so eine Frau auf einer einsamen Straße von dichtem Wald umgeben, und irgendwie stand dann da so, ja, wenn dies und das nicht ist, wenn das und das, wenn gerade alles schief läuft oder irgendwie in deinem Leben. Und die Frau stand da halt mit so einem Wäscheständer auf dieser einsamen Straße und irgendwie so halt in einem Wäschewerk. Dann wurde gesagt, Wäsche ist immer für dich da. Also ja, es stimmt einfach, Wäsche ist immer für dich da. Wenn du nichts zu tun hast, es gibt immer Wäsche. Also dir kann nicht langweilig werden. Und dadurch, dass wir auch Stoffwindeln benutzt haben in der Vergangenheit, hatten wir halt noch mehr Wäsche. Und dieses ganze Wäschethema ist einfach, finde ich, ein riesen dominantes Thema in so einem Haushalt. Gerade jetzt hier mit 4 Personen. Und davon sind zwar 2, haben zum Glück davon kleine Kleidung. Aber umso mehr davon ist zu waschen, weil das also Kleinkinderkleidung, die sauer bleibt, das ist für mich ein Rätsel. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es gibt einfach unglaublich viel zu waschen. So, also deswegen, ich habe mich sehr dafür interessiert, wie kann denn dieser Zusammenhang sein? Weniger Teile heißt auch weniger Wäsche. Was in meinem Kopf verstehe ich nicht, dass ich das nicht schaffe? Denn für mich war das ja immer so, wenn ich weniger Teile im Kleiderschrank habe, dann komme ich doch auch viel schneller in einen Engpass an Kleidung, wenn ich zum Beispiel seltener waschen will. Also wie soll das gehen? Wenn alles dreckig ist von meinen nur 10 Kleidungsstücken, habe ich nichts mehr zum Anziehen, dann muss ich das doch waschen, bevor ich weitermachen kann. Wenn ich jetzt aber 30 Kleidungsstücke habe und davon sind 10 dreckig, ja, dann habe ich vielleicht noch 2 Wochen was zum Anziehen. Ne? Also für mich hat diese Logik einfach nie funktioniert. Ich kannte nur eine Minimalistin, bei der, auch eine YouTuberin, bei der erschien mir das so ein bisschen plausibel, weil sie hat einfach für sich quasi die Routine etabliert. Sie macht einmal die Woche Wäsche, hatte nicht mal eine Waschmaschine, auch da war sie minimalistisch, ist dann in den Waschsalon gegangen und hat dann eine dunkle und eine helle Wäsche, irgendwie jeweils auf 40 Grad. Und da hat sie dann auch alles reingetan, also von Putzlappen über Bettwäsche bis zu Kleidung und alles halt, was zu waschen ist. Okay, da habe ich gedacht, das macht irgendwie Sinn. Also die hat einfach nur diese Routine, einmal die Woche zwei Wäschen und das war's. Und das ist natürlich schon eine erheblich geringere Wäsche-To-Do-Belastung, als ich sie habe. Aber gut, ich habe ja auch eine vierköpfige Familie, das ist schon ein bisschen was anderes. Und trotzdem den Zusammenhang, also ich will ihr das nicht unterstellen, weil sie hat das mit der Wäsche, glaube ich, nie gesagt, sondern das habe ich auch an anderen Stellen gehört, dass weniger Zeug auch weniger Wäsche bedeutet. Aber da war für mich noch immer kein Zusammenhang zwischen dem, dass es weniger Wäsche gibt, sondern das, was da einfach der Key war zu dieser Routine, die es einfacher gemacht hat, ist einfach die Routine an sich zu beschließen, okay, ich mache einmal die Woche eine dunkle und eine helle Wäsche und da wandert alles rein und ich sortiere nicht noch nach Wollwäsche und nach 60 Grad und nach dem und jenem und so weiter. Gut, das ist gut. Dann gibt es noch eine andere Minimalistin, da ist es nämlich genau andersrum. Die habe ich auch erst kürzlich entdeckt auf YouTube. Die sagt auch nicht weniger Zeug gleich weniger Wäsche, sondern die macht es nämlich andersrum. Die sagt einfach, ihre Routine ist, jede Nacht oder jeden Abend programmiert sie die Waschmaschine und die ist dann morgens fertig. Und da ist alles drin, sozusagen alles von dem Tag, was aus ihrer vierköpfigen Familie kommt, ist in dieser Wäsche drin und es ist aber auch jeden Tag, also sie wäscht jeden Tag Wäsche. Sie hat für ihre Kinder auch jeweils, glaube ich, nur so 5 Kleidungsgarnituren und das geht eben so wenig zu haben, weil sie so viel wäscht, weil sie jeden Tag wäscht. Und das heißt, dann ja, hat sie Puffer, 5 Sachen, bei einem ganz kleinen Kind kann man schon mal auf 3 also 3 Outfits am Tag, sag ich jetzt mal, kommen, mit dreckig werden, muss nicht sein. Aber dann werden die gewaschen und getrocknet, dann dauert das ja auch ein bisschen, bis sie getrocknet sind. Also dann es geht sich, glaube ich, so gerade so aus, aber es kann auch schon eng werden. Aber eben, es ist umgekehrt. Und ich bin bis heute nicht dahinter gekommen, wie weniger Teile weniger Wäsche bedeuten. Für mich gibt es nur eine Stellschraube in dem Bereich und der Minimalismus hat mir da geholfen bei dieser Stellschraube, aber der war nicht ausschlaggebender Teil dafür, dass es weniger Wäsche gibt. Und zwar für mich ist es Hinterfragen dessen, wann überhaupt ein Kleidungsstück gewaschen werden muss. Das ist der essentielle Punkt, um weniger Wäsche zu produzieren. Denn ganz früher war aber für mich sowas, ich habe einmal etwas getragen, also als ich noch jugendlich war und nicht selber waschen musste. Meine arme Mama, sei lieb gegrüßt an dieser Stelle. Ich habe einfach alles, was ich einmal getragen habe, auch in die Wäsche getan. Egal, wie sauber das noch war, wie gut in Form das noch war. Es war einmal tragen, gleich waschen. Okay, das habe ich Gott sei Dank, als ich irgendwann selber angefangen habe, Wäsche zu waschen, nicht mehr ganz so krass verfolgt. Aber mittlerweile versuche ich so ein bisschen auf der anderen Seite dieser ganzen Skala zu sein und zu sagen, ich muss erst dann etwas waschen, wenn es wirklich stinkt, also wenn es den Geruchstest nicht übersteht sozusagen, oder es halt wirklich von den Flecken her einfach für mich nicht mehr tragbar ist. So. Und da bin ich ehrlich gesagt auch bei den Kinderkleidungsstücken nochmal deutlich gelassener als bei meinen. Also wenn jetzt bei mir ein Riesenfleck von irgendwas wäre, in Tomatensauce oder so, dann würde ich es waschen. Also alleine auch aus dem Grund, weil man ja Flecken dann auch behandeln muss, aber dann müsste man, also dann kann man ja auch erstmal nur den Fleck behandeln, kann das dann trocknen lassen und dann erst bei der nächsten Wäsche, wo das Teil dann reinpasst, auch wieder waschen. Je nachdem, wie akut der Fleck ist, aber das überlasse ich jetzt mal jedem selbst, wieder wie Flecken behandelt werden. Bei den Kindern ist es so, auch wenn da mal so 2, 3 kleine Kleckse Tomatensauce drauf sind, das ist mir egal. Also das können die am nächsten Tag nochmal anziehen, weil die haben 5 Minuten was Neues an, was frisch sozusagen aus der Wäsche gekommen ist, und das ist schon wieder vollgekleckert. Also das ist wirklich, du kannst die ja gar nicht den ganzen Tag quasi so in sauberen Sachen rumlaufen lassen. Das geht ja gar nicht. Da müsstest du ja zum Teil alle halbe Stunde umziehen. Das ist jetzt nicht immer so krass, aber quasi nach jeder Mahlzeit müsstest du die umziehen. Nach jedem Snack, nach jeder Mahlzeit, nach dem Spielplatz, nach dem Malen, Basteln. Also es finden immer Dinge Wege auf die Kleidung der Kinder. Deswegen bin ich da also deutlich entspannter geworden und Shirts und natürlich ist so Unterwäsche, beziehungsweise Unterhosen sind schon was, wo ich das jeden Tag in die Wäsche tue. Aber alles andere macht für mich Geruchstest oder halt dann zumindest, also das ist mindestens 2 Tage. Also ein Shirt muss mindestens 2 Tage getragen werden, es sei denn, es spricht irgendwas dramatisch dagegen. Außerdem, die schwitzen ja auch nicht so wie Erwachsene und so, also da stinkt ja auch nichts, ne? Also und eigentlich könnten die das sogar 3 oder 4 Tage tragen, so ein Shirt, aber gut, da wollen wir mal abgesehen. Also das ist die einzige Stellschraube für mich, um weniger Wäsche zu produzieren, die Teile mehr zu tragen. Und das hat für mich nur was im Entferntesten mit Minimalismus zu tun, nämlich einfach mit dem bewussten Hinterfragen von Dingen, von dem, was man braucht, auch was man an sozusagen an Reinheitsgebot hat für die Kleidung. Also wie sauber muss Kleidung sein, das zu hinterfragen für sich. Das ist das Einzige, was für mich weniger Wäsche verursacht. Und jetzt noch eine kleine Randnotiz. Spätestens jede Familie, die mal mit kleinen Kindern Magen-Darm hatte, weiß, zu wenig Bettwäschesets sind keine gute Idee, denn so schnell ist keine Waschmaschine, wie man das wieder braucht. Also hier, nur zwischen uns. Okay, gut, also das Thema Wäsche, ihr merkt, es ist für mich echt ein Thema und ja, wenn jemand von euch irgendwie die Patentlösung hat, wie man weniger Wäsche mit weniger Kleidung verursachen kann, dann bitte immer her damit. Also jetzt nochmal ein Gedanke dazu, was mir irgendwie einleuchtet ist, wenn man jetzt zum Beispiel bei einer Capsule Wardrobe darauf achtet, dass alles aus einheitlichen Farbfamilien kommt oder so. Das ist natürlich schon was, wenn man sagt, man muss jetzt nicht 15.000 verschiedene dunkel, hell, mittel farbmäßig sortieren, okay, dann kann man sich vielleicht eine Maschine sparen, weil dann gibt es nur dunkel und hell oder halt wie diese eine Frau das macht, die macht alles zusammen. Dunkel und hell in eine Maschine. Ja, das könnte schon sein, dass man, wenn man auf sowas achtet, dann ein bisschen einfach. Oder dass man sagt, man hat nur schwarze Socken und so. Und diese schwarzen Socken, das macht zum Beispiel diese eine Frau auch, die einmal am Tag wäscht, die hat die gleichen Socken. Also die Kinder haben nur eine Art von Socke und davon haben sie vielleicht 10 Paar oder so. Und dadurch muss sie auch nicht mehr die Paare zusammensortieren, weil die einfach nur schwarze Socken haben und jede passt zu jeder. Zum Beispiel so kann man sich den ganzen Wäscheprozess natürlich auch vereinfachen. Aber dass man nur, wenn man weniger Kleidung hat, auch weniger waschen muss, sorry, bis heute für mich eine absolute Lüge. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, das eng damit verbunden ist. Es geht nämlich weiter im Haushalt, Thema Putzen. Das ist etwas, was mich überhaupt dazu gebracht hat oder inspiriert hat, diese Folge zu machen. Denn ich habe, glaube ich, mal gesagt, dass einer der Gründe, warum ich zum Minimalismus gekommen bin, das Thema Putzen ist. Und ich muss auch sagen, dass das tatsächlich ein Grund ist, den ich etwas ist, was mich unglaublich reizt am Minimalismus. Freie Flächen. Freie Flächen sind leichter zu putzen. Für mich ist das eine Wahrheit. Also ich finde es leichter, eine Oberfläche von einem zum Beispiel Möbelstück eben oder in einem Regal zu putzen, je weniger Teile da drauf sind. Natürlich am einfachsten, wenn sie ganz frei ist. Ist oft aber unrealistisch, ne? Aber wenn eben nur eine Sache oder zwei drauf sind, ist es einem immer noch leichter zu putzen, als wenn da 20 Dekosachen draufstehen oder irgendwie so. Also das ist für mich schon etwas, was Sinn macht. Aber jetzt hier hausieren zu gehen und zu sagen, ich bin hier voll die coole Minimalistin und kann hier voll easy putzen, da muss ich mal ganz ehrlich mich selber hinterfragen und sagen, nee, das ist wirklich eine Lüge. Also das suggeriert ja, dass hier alles immer blitzeblank ist. Und hier wirklich, also ich deswegen, hier belüge ich mich einfach selber. Ja, ich finde das super reizvoll, die freien Flächen zu haben, aber ich muss ehrlich sagen, ich lasse sie einstauben. Das ist einfach so. Ich putze sie nicht. Also ich habe leider nie diese Routine entwickeln können, dass ich das nutze, dass man unsere Flächen so schnell abwischen kann. Also ich mache das ab und zu und netterweise haben wir auch alle zwei Wochen einmal eine Haushaltshilfe hier, die dann wirklich richtig einmal reine macht alles. Und zwischendurch halten wir das, so gut es geht, hier alles sauber. Aber da ist unsere größte Routine, ist da unser Bodenstaubsauger, der hier mindestens alle zwei Tage läuft und auch ab und zu wischt. Das ist für uns so unser Sauberhalt-Trick. Und natürlich putzen wir die Küche nach dem Kochen und so weiter. Also wo große Flecken sind, putzen wir natürlich. Aber dass wir jetzt jeden Tag hier irgendwie Staub wischen, weil es ja so toll geht auf unseren relativ minimalistischen Flächen, das stimmt nicht. Also es ist nicht so, dass man hier jeden Tag reinkommen könnte und alles frisch abgestaubt ist. Ja, das ist einfach nicht so. Das wäre eine Lüge und ich will das auch hier gar nicht so darstellen, als wäre das so. Es mag bei einigen Menschen so sein und die das nutzen, aber bei uns ist das nicht so. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich einfach andere Prioritäten in meinem Alltag, als dass ich das jetzt noch nicht extra nochmal on top zur Gewohnheit machen würde. Und wahrscheinlich würde das wirklich nur, keine Ahnung, für die ganze Wohnung würde das wahrscheinlich eine Viertelstunde dauern oder so, oder so 20 Minuten wirklich mal überall feucht drüber zu wischen. Also eigentlich voll machbar. Und vielleicht eben, ich könnte jetzt zum Beispiel auch sowas machen, wie wenn ich gerade im Wohnzimmer bin und die Kinder da irgendwie gerade spielen und ich irgendwie bei denen bin, so war zumindest mein frommer Gedanke, dann kann ich ja mal im Wohnzimmer kurz putzen und drüber wischen, dauert dann 5 Minuten maximal, also eigentlich voll machbar, wirklich voll machbar, dass die mal 5 Minuten für sich spielen und ich in der Zeit über die Sachen drüber wische, vielleicht dauert das auch nur 2 Minuten, weil wir wirklich wenig Oberflächen da haben, aber ich mache, also erstens kommt das eigentlich so gut wie nie vor, dass mal so eine ruhige Minute ist, wo man sich nur auf die Kinder konzentrieren kann und die in Ruhe spielen und man irgendwie dabei ist. Und dann sagt, ach ja, jetzt bin ich doch schon eine halbe Stunde hier bei den Kindern ganz entspannt dabei, jetzt gehe ich doch mal über die Flächen. Nein, so funktioniert unser Alltag mit Kindern leider nicht. Das ist irgendwie so eine Traumvorstellung für mich. Sondern hier ist immer irgendwas zu tun. Hier ist für mich immer irgendwie noch die Küche von der letzten Mahlzeit. Und Mahlzeiten haben wir ja 5 am Tag mit Kindern. Also 2 Snacks, 3 Hauptmahlzeiten. Es gibt eigentlich immer die Küche nochmal sauber zu machen. Weil da ist halt wirklich die größere Baustelle, wenn der Reis auf dem Boden verteilt ist oder Porridge überall am Tisch und an den Stühlen klebt und so weiter und so fort. In der Geschirrspüle ein- und ausgeräumt. Also das muss ich euch ja nicht erzählen. Oder es gibt Wäsche aufzuhängen oder es gibt dies oder das. Also die Zeit, wo die Kids zu Hause sind, ist meistens Zeit, wo ich andere Sachen vom Haushalt nebenbei machen darf, muss, kann. Weil die Zeit, wo die Kids nicht zu Hause sind, arbeite ich. Und oder ich bin mit den Kids zusammen draußen auf dem Spielplatz. Und das ist dann die Zeit, wo ich für mich denke, dass ich da mal wirklich auch mit den Kindern bin. Also oder 100% Fokus auf die Kinder. Und ansonsten leben wir hier zusammen in einer Hausgemeinschaft. Und ja, so ist auch das Leben. Da muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Klar gibt es natürlich Momente, wo man auch mal auf dem Sofa mit den Kindern sitzt und ein Buch zusammen liest und so. Natürlich. Aber dieses, das ist irgendwie, ja, also für mich ist nicht, noch nicht diese Ruhe gekommen, dass ich sage, ach, jetzt wische ich doch mal über die Flächen, weil irgendwie habe ich jetzt schon so viel mit den Kids gespielt und so. Nein, also passiert einfach nicht. Und deswegen will ich das hier in aller Deutlichkeit sagen, ja, da belüge ich mich selbst, wenn ich sage, es ist so toll, die leeren Flächen zu haben durch den Minimalismus, dass ich hier immer so schön putzen kann. Ich mag es, man darf es jetzt nicht falsch verstehen, oder ich möchte nochmal klar sagen, ich mag es sehr, die leeren Flächen zu haben. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass das einfach mein, das nimmt für mich, gibt für mich Ruhe im Raum, weniger, ja, einfach so ästhetische Ruhe, wenn man so will, einfach. Ja, es gibt weniger Reize, die einfach auf das Auge eintreffen, wenn weniger los ist auf den Möbeln. Und auf der anderen Seite, und das hat jetzt nur mit dem Putzen zu tun, man könnte, wenn man wollte, es leichter sauber machen. Und quasi für mich ist es ein super Abtörner, mir vorzustellen, wenn ich irgendwo nette Deko sehe oder so, oder irgendwie, ach, das könnte man ja oben noch draufstellen, dass das dann einfach nur ein Staubfänger ist. Also da, so rum funktioniert das für mich, dieser Gedanke, nee, ich brauche das hier nicht in meinem Haushalt, das ist nur ein Staubfänger. Das funktioniert für mich sehr gut, aber es ist nicht der Hauptgrund, dass ich saubere Flächen haben will und dass ich deswegen minimalistisch bin, weil ich habe oft staubige Flächen, ist es einfach so. Aber wenn ich wollte, könnte ich sie ja ganz schnell sauber machen. Und das ist so ein bisschen wie mein Öffi-Ticket. Ich habe nämlich eine Öffi-Jahreskarte. Hier in Wien ist es sehr erschwinglich. Ich glaube, mittlerweile ist es in Deutschland auch deutlich günstiger geworden. Und wir haben ja, vor allem seitdem wir das Lastenrad haben und ein Auto haben, lohnt sich das quasi nicht mehr für mich, dieses Öffi-Ticket. Also ich könnte jedes Mal, wenn ich mit den Öffis fahre, könnte ich die Einzelfahrt bezahlen und käme übers Jahr hinweg sicherlich deutlich günstiger hinweg, als wenn ich das Jahresticket, obwohl das schon sehr günstig hier in Wien ist, kaufe. Aber ich mag es, diese Freiheit zu haben, jederzeit in die Straßenbahn oder irgendwo einsteigen zu können, ohne mir Gedanken machen zu müssen, mit irgendeiner App oder irgendwie Kleingeld mir eine Fahrkarte zu kaufen. Und außerdem denke ich mir so, es ist ja auch eh ein guter Zweck. Also öffentlicher Nahverkehr ist ja ein guter Zweck. Also das Geld, was ich da reingebe, ist jetzt auch nicht komplett verloren, sondern ich finde, das sollte man, also das ist etwas, was man auf jeden Fall unterstützen kann, deswegen ist es für mich fein. Aber auch diese Freiheit, die ist es mir schon wert, das auszugeben. Und was deutlich mehr sicherlich ist, als wenn ich jetzt jede Einzelfahrt kaufen würde, vor allem seitdem ich das Fahrrad habe. Also, und so ein bisschen ist das für mich mit den freien Flächen. Ich könnte jederzeit die ganz easy putzen oder entstauben. Es geht ja nur um Entstauben. Wenn irgendwo ein Fleck ist, putze ich das natürlich sofort weg. Aber den Staub, von dem wir hier leider echt sehr viel haben, den könnte ich jederzeit ganz schnell wegmachen. Aber ich muss es ja nicht. Also ich habe aber die Freiheit, durch die minimalistische Art zu leben, auf jeden Fall. So funktioniert es für mich, aber ja, alles andere wäre eine Selbstbelügung, ein Selbstbelügen. So, also das war der Punkt Nummer zwei, Putzen auch, vielleicht habt ihr ja dazu auch irgendwelche Ideen oder Gedanken oder das hat euch mal beschäftigt, auch wenn es um den Minimalismus geht oder auf eurer Minimalismusreise. Ich freue mich auf jeden Fall gerade jetzt zu der Folge über Kommentare. Ihr könnt mir gerne bei Instagram folgen, tessgreenberg_minimalismus, und da zum Post zu der heutigen Folge gerne einiges schreiben, was euch da an Gedanken, ob ihr vielleicht ganz andere Gedanken habt als ich, ob es alles für euch Wahrheiten sind. Freue ich mich auf jeden Fall sehr, von euch zu lesen. Wenn ihr das auf YouTube hört, natürlich auch gerne direkt als YouTube-Kommentar. So, jetzt habe ich euch aber noch eine dritte Kategorie versprochen. Und das dritte ist das Thema Konsum. Darüber habe ich auch schon ein paar Mal in dem Podcast gesprochen. Ich finde, es wäre eine Lüge zu behaupten, nur weil man ausmistet, weil man die Dimension des Minimalismus, des Ausmistens, Weil das ist ja meistens das, womit die Menschen in den Minimalismus starten. Das war bei mir ja genauso. Und nur das Ausmisten an sich heißt nicht, dass man weniger konsumiert. Also wenn man sagt, okay, weil du ausmistest, wird sich dein Konsum auch reduzieren und so. Das wäre für mich jetzt eine Lüge. Man kann ja ausmisten und gleichzeitig auch kaufen. Das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Und manchmal befeuert es das sogar, dass man sagt, hey, jetzt habe ich quasi alles in meinem Kleiderschrank raus. Jetzt kann ich mal wieder richtig shoppen gehen. Oder wenn man sagt, one in, one out. Das ist ja auch etwas, was ich als Regel gerne verfolge. Also wenn ich etwas Neues haben möchte, muss etwas gehen. Aber das bleibt dann ja auf dem gleichen Level. Also das kann ich jetzt nicht nur zum Ausmisten benutzen, die Regel, weil davon wird es auch nicht weniger. Und der Konsum wird auch nicht weniger, weil ich kann mir 1000 Sachen in holen und dann muss ich halt nur 1000 Sachen out schaffen. Aber also für mich ist das so, dieser Zusammenhang, den muss man klarer erklären. Man kann nicht sagen, jeder Minimalist ist automatisch ein bewusster Konsument oder konsumiert weniger. Das kann man so nicht sagen. Das wäre aus meiner Sicht ist das eine Lüge. Man muss hier wirklich ganz genau gucken, wie die Zusammenhänge sind. Und was natürlich hilft, ist der Ausmisteprozess. Der an sich hilft beim Reflektieren und dabei, sich bewusst zu machen, was man wirklich braucht. Und wenn man sich darin übt, sich bewusst zu machen, was man braucht, was man nicht braucht, dann kann man durchaus weniger konsumieren, weil dann hinterfragt man so sein gesamtes Konsumverhalten. Außerdem hilft ja Ausmisten auch dabei, sich klarzumachen, wie lästig Zeug sein kann, also wie aufwendig es ist, Sachen loszuwerden, wenn man es auch halbwegs nachhaltig machen will und nicht einfach nur alles in einen riesen Müllbeutel schmeißt und irgendwo zum nächsten Müllplatz bringen möchte, sondern eben das auch ein bisschen mit Sinn und Verstand irgendwie loswerden möchte, dann ist es unfassbar aufwendig. Und ich erinnere mich auch noch früher, als ich viel Flohmarkt gemacht habe, das habe ich in Hamburg sehr gerne gemacht, hier fehlt mir so ein bisschen diese Flohmarktkultur, habe ich neulich auch mit ein paar anderen Müttern hier aus Wien drüber gesprochen, dass denen das ähnlich geht, witzigerweise. Aber, also früher Flohmarkt. Flohmarkt ist jetzt, sage ich mal, im Gegensatz zu Vinted und Co. ein relativ wenig aufwendiger Loslassprozess, sage ich jetzt mal, weil das alles halt auf einen Tag konzentriert ist. Ich sage nicht, dass es nicht aufwendig ist. Flohmarkt ist schon auch sehr aufwendig. Man muss den Flohmarkttermin sich ausmachen, mit jemandem zusammentun, koordinieren, ein Auto organisieren, die ganze, also so ein Tapeziertisch oder irgendwas, wo man halt die Sachen drauf tut. Da muss man an dem Tag, also da muss man vorher die ganzen Sachen irgendwie vom Keller, Dachboden oder wie auch immer zusammensuchen, das Auto bepacken und an dem Tag unfassbar früh aufstehen. Ja gut, jetzt heutzutage lache ich darüber, jetzt wo ich Kinder habe, da bin ich schon längst wach um die Uhrzeit, wo ich damals aufstehen musste, egal. Auf jeden Fall, aber und danach dann auch wieder abbauen und sich vorher irgendwie Gedanken machen, irgendwie so Kleingeld, Wechselgeld dabei zu haben. Also es ist schon ein nicht ganz unaufwendiger Prozess, aber es ist halt so, weiß ich nicht, vielleicht ist es insgesamt dann einen halben Tag Organisation und dann ein ganzer Tag Doing, auch dann danach wieder die restlichen Sachen wieder verpacken und dann zurückbringen und wieder in den Keller oder Dachboden. Also der ganze Prozess dauert auf jeden Fall den ganzen Tag, wo man Flohmarkt macht und dann vielleicht insgesamt halt noch so einen halben Tag Orga und Abstimmung und Vorbereitung. Aber dafür, dass man halt sehr viele Sachen an dem Tag auch los wird. Also ich glaube, der Aufwand pro Teil ist wirklich minimal im Gegensatz zu, wie ein Aufwand pro Teil bei Vinted, Kleinanzeigen will haben und so weiter ist. Jedenfalls, trotzdem fand ich das damals immer schon unfassbar aufwendig. Und deswegen habe ich auf dem Flohmarkt immer für mich so eine Regel gehabt, dass ich nie was kaufen würde bei einem anderen Stand. Also ich war immer nur beim Flohmarkt, wenn ich selber eben teilgenommen habe, als Verkäuferin da, dann habe ich niemals woanders was gekauft. Also vielleicht habe ich so zweimal woanders was gekauft. Ich bin schon ab und zu mal rumgegangen, weil das irgendwie eine nette Pause war, mal zu sagen, ich habe das ja oft mit einer Freundin gemacht und dann hat man mal gesagt, okay, jetzt gehe ich mal eine Runde, wenn es, also in dem Moment, wo es dann deutlich ruhiger und der erste Ansturm dann schon weg war, Und ich habe, glaube ich, einmal bei so einer Runde, habe ich bei einem Stand irgendwie 2 Kleidungsstücke gekauft. Aber ich habe bestimmt 10 bis 15 Mal Flohmarkt gemacht, mindestens. Vielleicht sogar noch häufiger. Also ich weiß ich jetzt nicht, ich habe das nicht gezählt, aber nur damit man so ein bisschen die Relation hat. Also für mich war das so, bei dem ganzen Aufwand, den ich da betreibe, um das Zeug loszuwerden, will ich bloß nicht mit was wieder nach Hause kommen. Ich hatte da auch immer so einen Comic in Erinnerung, den ich irgendwann mal, kennt ihr noch die lustigen Taschenbücher, also so einem Donald Duck und Co. Comic. Und da gab es auch mal irgendwann, ich weiß nicht, wann ich das in meinem Leben mal gesehen habe, ich weiß auch nicht, wie der Comic hieß und so, aber irgendwie Tick, Trick und Track, wenn ich die jetzt richtig ausgesprochen habe, da ging es genau darum, dass die irgendwie Flohmarkt machen und dass sie dann ein ganzes Zeug zusammensuchen und mit so einem riesen Haufen Krempel dahin gehen und am Abend kommen sie halt zurück mit einem Haufen Krempel anderer Sachen Krempel. Und dann war für mich, das war wirklich so, dieses Bild habe ich bis heute in Erinnerung und ich will bloß nicht mit dem anderen Haufen Krempel zurückkommen. Das ist nicht der Deal. Und genau das wäre halt genau das Gegenteil, was ich gerade gesagt habe. Ausmisten an sich heißt nicht, dass man nichts konsumiert, also nichts Neues reinholt. Gleichwohl, also was für mich ein wichtiger Punkt ist, der nämlich durch Minimalismus nicht weggegangen ist, für mich bis heute, ist das Thema der Glanz des Neuen. Ich glaube, der Glanz des Neuen ist ein sehr, sehr großer Grund, warum wir uns neue Sachen anschaffen. Und mit neuen Sachen meine ich jetzt, egal ob gebraucht oder Neukauf, aber etwas, was für uns neu ist oder Kleidungsstücke, die an uns neu sind. Und ich fand das irgendwie, bin da neulich auf diesen auf diesen Begriff Glanz des Neuen gekommen und ich finde, das trifft es eigentlich ganz schön, dass man irgendwie haben so neue Sachen eben so einen gewissen Glow-Effekt. Also, weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, so neue Klamotten, da fühlt man sich gleich so ein bisschen anders. Man fühlt sich so ein bisschen wie ein neues Ich. Das ist jetzt übertrieben, aber so ein bisschen was irgendwie. Man trägt es dann vielleicht auch nochmal mit mehr Stolz oder Würde und sich einfach mal in einem neuen Licht zu sehen, tut einfach gut, tut der Seele irgendwie auch gut. Und genauso interessant sind aus meiner Sicht auch eben andere Gegenstände, neue Gegenstände für uns. Also sei das ein neues Möbelstück oder ein neues Bild an der Wand oder ein neues Set schöner Teller oder schöner Schalen. Also irgendwie hat das immer so eine Zeit lang so einen gewissen Wow-Effekt und man erfreut sich ganz besonders daran, weil es neu ist, weil es mal was anderes fürs Auge ist irgendwie und eben vielleicht was Moderneres, eher das dem entspricht, was man sonst überall sieht. Also dieser Glanz des Neuen ist schon was Besonderes und etwas, was für mich auch immer noch da ist. Also wenn ich etwas Neues habe, dann hat das für mich so einen gewissen Glow und ich habe das jetzt zum Beispiel gesehen an einem Bild, was ich gekauft habe. Das war so das erste Kunstwerk, das ich in meinem Leben gekauft habe. Und ich habe am Anfang wirklich, ich bin da immer mit einem riesen Lächeln dran vorbeigegangen an diesem Bild, wenn ich es gesehen habe. Es steht halt auch mitten in unserer Wohnung. Also man sieht es jeden Tag hunderte Mal. Und mittlerweile ist mir dann aufgefallen, als ich über diesen Punkt Glanz des Neuen nachgedacht habe, ich lächle jetzt nicht mehr jedes Mal. Also ich finde es immer noch wunderschön, wenn ich es mir bewusst anschaue. Aber es ist halt jetzt so zur Normalität geworden in unserer Einrichtung. Es hat sich jetzt so eingefügt, sodass es mir gar nicht mehr so auffällt. Und ich deswegen auch gar nicht mehr nochmal so eine extra Portion Glück dadurch bekomme. Leider. Aber ich glaube, dass es natürlich auch ganz normal ist. Aber auf der anderen Seite war das natürlich sehr schön und irgendwie diese Art besondere Wertschätzung ist irgendwie auch schön. Und ich glaube, darum geht es so ein bisschen, dass sich das auch bewusster zu machen und eben neue Dinge eben als etwas Außergewöhnliches zu sehen und mit einem bestimmten Glanz und nicht es ständig für selbstverständlich zu nehmen, dass man ständig Neues hat und quasi nur so lebt. Und ich glaube, darum geht es ein bisschen und sich nicht das eine jetzt komplett zu verwehren. Und wenn es halt diesen gewissen Glow gibt von neuen Sachen, dann darf man sich das auch mal gönnen, so wie das bei mir auch mit meiner Capsule Wardrobe war, die ich einfach komplett neu gestaltet habe, weil ich einfach auch ganz neue Lebensumstände hatte, wo mir einfach die alte Garderobe nicht mehr gepasst hat und die neue super gut. Und ich muss auch sagen, dass das wirklich einer der wenigen Punkte ist, wo ich dann wirklich auch deutlich weniger das Bedürfnis hatte, neue Kleidung zu kaufen und neu zu konsumieren, indem ich mir bewusst mich für die und die Teile entschieden habe, wobei dann halt wirklich vieles neu war und vielleicht dann insgesamt so ein Glow für mich einfach hatte, aber auch jetzt immer noch hat, auch in der zweiten Saison mit dieser Capsule Wardrobe, wo ich übrigens diesen Glanz oder diesen Reiz des Neuen ganz extrem beobachte, ist bei Kindern. Also vielleicht habt ihr das auch schon mal irgendwie beobachtet. Bei unseren Kindern habe ich den Eindruck, es ist voll extrem, aber ich sehe es auch bei anderen Kindern. Also Spielzeug oder auch Essen bei anderen ist halt immer interessanter. Also das Essen oder das Spielzeug, vor allem Spielzeug, was sie noch nicht kennen, damit können sie sich erstmal wirklich lange beschäftigen. Spielzeug, was sie schon kennen, interessiert zum Teil nicht mehr. Manchmal, ja, natürlich spielen sie auch noch mit ihren Sachen, die sie kennen, aber es ist was ganz anderes, wenn sie etwas Neues haben und auch dieses, dass sie es unbedingt anschauen, unbedingt anfassen wollen, unbedingt irgendwie ausprobieren wollen. Also da sind Kinder irgendwie so unfassbar krass. Man merkt natürlich irgendwie so eine gewisse Neugierde, die dahinter steckt, die einfach gestillt werden möchte. Einfach dieser Reiz, vielleicht kann das irgendwas anders oder sieht es anders aus oder dadurch da vielleicht was dazu zu lernen, keine Ahnung, woran das liegt, ob das ist. Auf jeden Fall, bei Kindern ist das extrem ausgeprägt und deswegen ist es etwas, was wir machen, ist das Spielzeug hier zu rotieren, also wirklich Spielsachen, also vor allem, wir haben so ein, zwei Kategorien Spielsachen, haben wir einfach wirklich noch eine ganze Kiste auch im Keller und ab und zu gehe ich dann mit den Kindern in den Keller und dann wechseln wir, dann kommt die eine Kiste wieder hoch und beziehungsweise wird halt geleert und die Sachen, die bis dahin hier in der Wohnung waren, die kommen dann da rein, also so, dass das zumindest rotiert wird, sodass das wieder zeitweise den Glanz des Neuen hat, das hält aber dann auch nicht lange an. Also meistens hält es bei neuen Spielsachen so, weiß ich nicht, maximal 3 Tage an, dass sie das dann wirklich noch interessant finden, weil es neu ist. Aber länger auf keinen Fall bei unseren Kindern und manchmal sogar eher kürzer, dass es nur ein paar Stunden sind, dass es interessant ist. Also das ist auf jeden Fall interessant bei Kindern zu beobachten und das haben wir Erwachsenen auch. Also wir haben das auch und das ist etwas, was man sich ganz klar bewusst machen muss, wenn man bewusst konsumieren möchte, wie man das mehr wertschätzen kann und nicht für selbstverständlich nimmt, ständig neue Sachen zu haben. Und dass das auch kein Grund sein kann, nur diesen Glow-Effekt am Anfang kann nicht Grund sein, etwas zu kaufen. Es sollte noch einen Grund dahinter geben, warum man einen Gegenstand kauft. Nicht nur, weil man irgendwie was Neues will, sondern weil man dies und jenes einfach braucht für das oder diesen Zweck oder und so weiter und so fort. Aber das ist etwas, was man sich auf jeden Fall bewusst machen sollte. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, Bewusstsein ist das Wichtigste, um Konsum zu reduzieren. Irgendwie Minimalist zu sein im Sinne von auszumisten, reicht nicht aus, um bewusst zu konsumieren, um weniger zu konsumieren. Es gibt ein paar Tricks, Methoden, mit denen man sich da zu weniger Konsum hinarbeiten kann, aber es ist eine Arbeit und die ist auch bei mir ganz stark und für mich ist das die wesentlich schwierigere Arbeit im Bereich Minimalismus als das Ausmisten. Und auch das Ausmisten kann ja schon schwierig sein, aber dieses bewusst weniger konsumieren, Impulskäufe zu vermeiden oder Sale-Käufe, wir haben ja bald dieses Black Friday-Thema hier, da wird ja alles schon wieder günstiger und so und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Etwas nur zu kaufen, weil es günstiger ist, ist fraglich, ob man das machen soll oder ob man, jetzt ist alles günstig, jetzt kann ich ja mal gucken, was ich davon kaufen möchte. Klar, kann man machen. Aber für mich ist zum Beispiel auch da ein Punkt und beim Sale ist es wirklich so, das triggert irgendwelche psychischen Sachen in einem, dass man ja bei Sale einfach zugreifen möchte, weil so limitiert und so, man kann ja so viel Geld sparen und so, man spart sich ja reich. Nein, das geht natürlich nicht, man kann sich nicht reich sparen und deswegen macht das eigentlich auch keinen Sinn. Also für mich ist es klar, um Impulskäufe zu vermeiden, muss ich mich bei Sale fragen, würde ich diesen Artikel auch zum vollen Preis kaufen? wer ist mir das wert? Wenn ja, dann kaufe ich ihn wahrscheinlich im Sale. Wenn nein, dann nicht. Dann muss ich ihn auch nicht im Sale kaufen, weil ich ihn vielleicht irgendwann mal brauchen könnte. Dann muss ich daran denken, hey, wie aufwendig ist es, das Teil, wenn es bei mir doch nur als Zeug rumliegt, irgendwann wieder loszuwerden. Und wir haben jetzt für Black Friday zum Beispiel eine Wunschliste. Also generell das Thema Wunschliste ist auch, glaube ich, wenn ihr euch mit Minimalismus beschäftigt, nichts Neues. Das ist ja so ein typisches Tool, um den Konsum ein bisschen im Zaum zu halten, dass man sagt, wenn man etwas haben möchte, das erstmal auf eine Liste zu schreiben und dann abzugleichen in x Tagen, x Wochen, x Monaten, möchte man das noch haben und dadurch eben Impulskäufe zu vermeiden. Und jetzt für den Black Friday, da haben wir das so gemacht, dass wir ein paar Gegenstände angesammelt haben über das Jahr, wo wir gesagt haben, die brauchen wir, die würden wir gerne haben. Und wir brauchen sie aber jetzt nicht eilig. Zum Beispiel große Koffer für den nächsten Urlaub brauchen wir jetzt nicht, weil wir jetzt noch nicht in Urlaub fahren. Aber wir brauchen sie auf jeden Fall, weil wir nächstes Jahr in Urlaub fahren. So hoffe ich zumindest. Noch ist nichts gebucht. Und ab dann natürlich auch eben für jeden Urlaub. Und unsere Koffer reichen einfach, die wir hatten, nicht mehr. Das hat einfach nicht mehr gepasst, dass wir die Sachen von allen vier Leuten unterkriegen. Dadurch sind wir dann immer mit so den zwei größten Koffern, die wir haben, plus noch einem kleinen Trolley. Und das hat einfach nicht gepasst. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, die zwei Koffer, die wir da haben, die werden ausgemistet. Der eine war schon dreimal kaputt oder so. Der durfte jetzt wirklich mal gehen und der andere, den werden wir spenden. Und deswegen, wir brauchen einfach zwei große Koffer, am besten möglichst praktisch mit so diese vierrolligen, damit das ein Erwachsener von uns im Zweifel rollen kann und der andere irgendwie ein Buggy und noch das andere Kind an die Hand nehmen kann, halt, wenn wir halt mit einfach zu viert unterwegs sind und reisen. Und diese Koffer, da hatten wir uns dann gesagt, da können wir mal gucken, ob es irgendwie im Black Friday ein gutes Angebot gibt. Wir würden natürlich die Koffer auch zum vollen Preis kaufen. Aber da kann man dann mal sagen, okay, dann kann man ja den Spieß umdrehen und sich das zum Vorteil machen. Eben bei so Anschaffungen, die jetzt nicht ganz eilig sind, aber eben aus meiner Sicht in dem Fall durchaus notwendig. Und ich weiß, man könnte das jetzt auch kritisieren, das Beispiel mit den Koffern. Wenn man sagt, hier, Moment mal, stehst doch auch für ressourcenbewusstes Leben. Leih dir doch einfach die Koffer aus, wenn ihr in Urlaub fahrt. Ja, voll die gute Idee. Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht selber auch schon drauf gekommen bin. Ist für mich jetzt einfach nicht praktikabel. Ich kenne hier jetzt niemanden, der solche Koffer hat, hier direkt in unserer Nachbarschaft. Und deswegen funktioniert das nicht. Dann haben wir wieder das gleiche Problem wie mit den zwei alten Koffern. Aber natürlich wäre es irgendwie schön, wenn man sowas mal mehr auch über Ausleihen machen kann. Bin ich ganz bei dir. Sind wir als Familie einfach auch noch auf dem Weg. Und man darf auch da nicht vergessen, dass ich hier eben in einer Gemeinschaft lebe und nicht alles selber entscheiden kann oder möchte, sondern das ist alles immer eine gesamthafte Lösung für uns alle, die für uns alle auch funktionieren muss. Und so viel mal dazu. Also Black Friday, wie gesagt, überleg, wenn du da vielleicht Schwierigkeiten hast zu widerstehen, was völlig verständlich ist, weil das zielt einfach auf gewisse psychische Mechanismen ab, die wir einfach nicht kontrollieren können, sowas wie Sale und alles, was mit Merchandising und Marketing zu tun hat. Denk auch dran, wie aufwendig ist etwas wieder loszuwerden. Wird das bei mir Zeug sein, wenn ich das jetzt kaufe, oder ist das wirklich ein mehrwertbringender Gegenstand? Und auch das kann man natürlich gut testen, wenn man eine Wunschliste hat. Was wir aber eben auch machen in unserem Haushalt, ist einmal dieses One-in-One-Out. Wenn man ausmisten möchte, empfiehlt sich eher One-in-Two-Out, weil dann logischerweise die Anzahl runtergeht. Das ist auf jeden Fall auch eine feste Regel, dass wenn was Neues reinkommt, muss was gehen, so wie mit den Koffern. Die sind ja schon also der eine ist schon weg, den wir hatten, und der andere wird dann sofort gespendet. Und wir haben eben die Container-Methode, das bedeutet, wir haben hier einen fixen Stauraum in unserer Wohnung, und auch eben die meisten Flächen von diesem Stauraum sind für gewisse Zwecke gewidmet, zum Beispiel eben im Kinderspielzimmer für Spielzeug und Kinderbücher, in den Kleiderschränken für Kleidung und so weiter. Also der Stauraum hat eigentlich immer einen gewissen Zweck von Sachen, die da drin sind. Und wenn das voll ist, ist es voll. Und deswegen, ich muss mit dieser Menge an Stauraum haushalten. Und das ist für mich eigentlich so das Wichtigste, zu gucken, wenn ich jetzt mir zum Beispiel auch eine Riesenjacke anschaffe, müsste vielleicht sogar 2 oder 3 von der Kleiderstange weg aktuell und so weiter und so fort. Also das ist, es ist eine Begrenzung des Platzes und des Stauraums. Das ist das, was irgendwie, und das ist auch das zum Beispiel, was ich den Kids mitgebe. Also wenn die neue Sachen haben wollen, dann ja, guck mal hier, die Dinger sind voll. Was kann denn gehen? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da immer so drastisch bin. Und natürlich kriegen sie auch an Geburtstag und Weihnachten Geschenke, ohne dass die vorher irgendwas ausmisten müssen. Aber ich glaube, diese Containermethode, also dass man wirklich sieht, wie groß der Platz ist und wie viel davon schon verbraucht ist, ist einfach eine gute Methode, auch Kindern an das Thema ranzuführen einfach. Auch gerade bei zum Beispiel bei Büchern funktioniert das gut, Kinderbücher da auch zu gucken, dass das nicht, ich meine, Kinderbücher ist auch so ein Ding, das ist ja immer was Gutes und so, ein Buch ist ja per se, da kann man was draus lernen und so, aber trotzdem, man hat irgendwann einfach zu viele Kinder, auch Kinderbücher, und auch da darf man mal ausmisten, das ist so wie bei den Erwachsenenbüchern. Und da kann man dann sagen, hey, wir haben jetzt hier schon die ganze Box voller Bücher. Welche können wir denn mal ausmisten? Beziehungsweise bei uns ist das dann, wir haben halt unsere Sachen und wir wissen halt, die Kids wissen, wo die Sachen hinkommen, dass man die dann zur Dame bringen kann. Das ist der Secondhand-Laden, Spielwaren-Secondhand-Laden hier, wo wir unsere Sachen meistens hinbringen, wenn man die noch verkaufen kann. Und ja, dann wissen die, wenn wir da zusammen hingehen, dass die meistens von dem Budget, was wir bei ihr haben, weil sie ja verkauft ja die Sachen und man kriegt dann, glaube ich, so 40% von dem Verkaufserlös. Dadurch haben wir dann immer ein gewisses Budget bei ihr offen, dann können die sich davon auch wieder was aussuchen. Aber das ist dann meistens so, dadurch, dass man eh nur 40% von dem bekommt, was da eingenommen wird, ist es immer ein Ausmisteprozess sozusagen. Weil man muss ja viel mehr bei ihr abgeben, um dann sich eine Sache aussuchen zu können. Also deswegen ist das aus meiner Sicht völlig gut. Und wie gesagt, es ist, ja, dadurch lernen sie auch so ein bisschen dieses One-in-One-Out und eben die Container-Methode. Statt dass wir sagen, wir müssen hier noch irgendwie Stauraum schaffen für immer neue und immer mehr Sachen. Darüber habe ich aber auch oft schon in dem Podcast gesprochen. Ich glaube, ich mache zu dem ganzen Konsumthema vielleicht auch nochmal eine eigene Folge, wenn da irgendwie Interesse besteht. Ich muss auch sagen, dass ich momentan mich da auch selber an die eigene Nase fassen muss, denn ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, dass ich einiges in unserer Wohnung geändert habe. Und da haben wir natürlich auch neue Möbel zum Teil gekauft, beziehungsweise ich habe Möbel umgearbeitet, also auch bei Willhaben eben Möbel gekauft, jetzt nicht nur komplett neu, eben auch gebrauchte Möbel. Da kann man natürlich auch sagen, hey, muss das wirklich sein? Ist das notwendig? Kann ich nicht einfach mit dem zufrieden sein, was wir haben? Es ist natürlich in erster Linie absoluter Luxus, aber ich hatte mir überlegt, vielleicht ist das so ein bisschen wie mit der Capsule Wardrobe, wo ich ja auch einmal eine radikale Transformation gemacht habe und es mir seitdem wirklich deutlich besser geht, auch in puncto Konsum von Kleidung. Und das ist so ein bisschen bei der Wohnung jetzt nach all den Jahren, wo wir sehr stark die Wohnung als funktionale Sachen genutzt haben. Also es muss funktionieren für die und die Bedürfnisse, die sich ständig geändert haben, vor allem seitdem wir Kinder haben. Dass ich da jetzt auch irgendwie Lust habe, mal was, eine Komposition draus zu machen, so ich meine Capsule Wardrobe quasi selektiert und kuratiert habe und hier wirklich mal wieder so ein bisschen bewusst zu überlegen, was gefällt uns, was tut uns gut, was ist für uns funktional, statt einfach nur alles zusammenzuklatschen, was wir hatten. Wie gesagt, das ist absoluter Luxus, aber ich könnte mir auch da vorstellen, dass es, wenn ich mich dann so ein bisschen angekommen fühle in dem, wie es zusammengestellt ist, dass ich dann auch wieder mehr Ruhe habe, was das angeht und dann auch eine ganz lange Zeit nicht mehr den Glanz des Neuen, was das angeht, brauche. Ja, spannend auf jeden Fall, auch mich immer selber nochmal kritisch zu hinterfragen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du ein paar Sterne da lässt, einen Daumen nach oben, ein paar positive Worte als Rezension oder Kommentar. Folg mir auch gerne bei Instagram, tessgreenberg_minimalismus heiße ich da, ist auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und empfehle gerne den Podcast an Freunde und Familie, das hilft sehr. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und wenn du jetzt gerne weiterhören möchtest, dann kann ich dir zwei Folgen empfehlen. Einmal die Folge 29, da erzähle ich noch ein bisschen mehr über die aktuellen Projekte in unserer Wohnung. Und einmal die Folge 15, das ist das Thema ressourcenbewusstes Leben. Das ist die Folge Teil 2 zum ressourcenbewussten Leben. Und da ist auch ein bisschen was zum bewussten Konsum genannt. Also Folge 29 und oder Folge 15, wenn du jetzt Lust hast, noch ein bisschen mehr reinzuhören. Und ansonsten bis nächste Woche. Alles Liebe! Musik.